Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph, guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist. Du warst ja letzte Woche in Davos gewesen.
Es klingt so, als wäre ich die ganze Woche in Davos gewesen. Ich war nur einen Tag da, aber jetzt bin ich wieder hier.
Was war dein Key Takeaway?
Ich habe an einem Gespräch teilgenommen mit Charles Michel, dem ehemaligen Ratspräsidenten der EU. Und es ging um Europas Wettbewerbsfähigkeit. Das war an dem Tag, nachdem in den USA Stargate angekündigt worden war. Das heißt, diese hunderte von Milliarden schwere Investitionen in Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Wo steht Europa da und wie können wir diesen Wettbewerbsnachteil aufholen? Darum ging es bei dem Gespräch.
Klingt sehr spannend, aber darum soll es heute nicht gehen, oder?
Nein, eigentlich nicht, aber es geht um einen Nebenaspekt, nämlich es geht um unternehmerische Energie. Wo kommt die her? Was wir in den USA, ob man jetzt Trump mag oder nicht mag, aber beobachten kann, ist eine Entfesselung unternehmerischer Energie, während wir in Europa nach wie vor diese Energie nicht an den Tag legen. Und darum geht es, Gründung und unternehmerische Energie. Sophie und ich haben mir gedacht, eigentlich müsste ich heute dich interviewen, weil du hast dir im vergangenen Jahr selbst gegründet, oder?
Ja genau, das fühlt sich aktuell auch noch nach einer der besten Entscheidungen an, die ich je getroffen habe, muss ich sagen. Gründen war wirklich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Du kannst alle deine Ideen verwirklichen, du kannst verschiedene Dinge ausprobieren und auch was bewegen, habe ich das Gefühl. Aber klar, es gibt auch Momente, die sind sehr herausfordernd und alleine der Gründungsprozess an sich, das war ein Bürokratie-Albtraum, das kannst du dir bestimmt vorstellen. Also es hat wirklich einige Monate gedauert, bis das dann vonstatten ging.
Sag nochmal genau, von dem Moment beim Notar, bis wirklich die letzte offizielle Information der Behörden da war. Also ich sage jetzt mal die Umsatzsteuernummer. Wie viel Zeit ist vergangen? Moment vom Notar bis zum Erhalt der Umsatzsteuernummer.
3 Monate waren das, also schon wirklich sehr, sehr lang.
Okay, gut. Umsatzsteuernummer braucht man irgendwie schon, aber Handelsregisternummer, Handelsregistereintragung. Der Moment beim Notar bis zum Vorliegen der Eintragung im Handelsregister, wie lange?
Ich glaube, das waren 2 Monate und ich fand das wirklich verrückt, weil in anderen Ländern geht es ja alles online und total schnell. Ich glaube zum Beispiel in Estland, das ist alles ein ganz, ganz kurzer, schneller Prozess. Und in Deutschland musst du einiges in Person machen. Ich habe teilweise sogar Briefe bekommen, dass der Prozess schneller geht, wenn ich das Geld, das ich bezahlen muss an der einen oder anderen Stelle, wenn ich das in bar vorbeibringe. Ich habe mich wirklich gefühlt wie im falschen Film. Das war fast schon lustig, diesen Brief zu lesen, in dem drin steht: kommen Sie persönlich vorbei, drücken Sie uns das Geld bar in die Hand und alles geht viel schneller als digital. Also da sieht man wirklich, was doch noch schief läuft leider.
Ja genau, in anderen Ländern kann man die Gründungsgebühren mit Kreditkarte bezahlen, oder?
Ja genau.
Hast du dich davon demotivieren lassen?
Nein, das darf man glaube ich nicht.
Okay. Und genau darum geht es heute. Wo stehen wir aktuell? Wie können wir noch mehr positive Veränderungen anstoßen? Wir haben jemanden eingeladen, der da richtig viel Erfahrung mitbringt, auch schon mal im Hi-Podcast war. Und jetzt wollen wir in der Rückschau nochmal schauen, wie ist es eigentlich gelaufen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Katharina Wolf.
Katharina Wolf ist Unternehmerin und Gründerin des Wirtschaftsmagazins Strive. Sie startete ihre Karriere in der Politik als Mitglied der Hamburger Bürgerschaft für die CDU. Später gründete sie dann die Personalberatung D-Level, die sich auf die Vermittlung von Führungskräften im digitalen Bereich spezialisiert hat. Mit Strive schaffte sie es, ein Wirtschaftsmagazin zu etablieren, das sich insbesondere an Frauen richtet und Themen wie Karriere, Psychologie und Finanzen behandelt. Und heute haben wir sie zum 2. Mal im Interview.
Katharina Wolf ist bei uns. Ganz herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Wieder muss ich sagen, weil du warst schon mal im Hi-Podcast. Katharina, toll und herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein, Christoph. Vielen Dank.
Manchmal holen wir Gäste, die besonders stark waren in dem, was sie gesagt haben, zum 2. Mal den Hi-Podcast. Dazu zählst du.
Schön.
Und wir benutzen die Gelegenheit, Katharina, ja, wir benutzen die Gelegenheit ganz gerne, um mal zu schauen, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert. Und wir wollen genau darüber sprechen, über dich als Unternehmerin, aber auch den Bogen etwas weiter spannen und über Politik, Wirtschaftspolitik, aber auch Familienpolitik sprechen. Du bist Unternehmerin, nochmal kurz in Erinnerung gerufen. Du bist Herausgeberin eines Wirtschaftsmagazins und einer ganzen Gruppe von Produkten mittlerweile. Strive heißt das. Als wir das letzte Mal sprachen, hattest du das gerade gegründet und wir fangen mal mit dir als Vollblutunternehmerin an. Wie hat es sich denn weiterentwickelt?
Ach du, wirklich schön. Am Anfang haben mich ja alle ein bisschen für verrückt gehalten, dass wir Print machen in Zeiten, wo alle digitalisieren. Ich kann nur sagen, es war Gott sei Dank die absolut richtige Entscheidung. Wir sind
ja, wirklich. Gut. Ja, tatsächlich. Warum eigentlich?
Zwei Gründe. Ich rede immer noch in B2B und B2C. Ich bin in der Verlagswelt, was den Sprech angeht, nie angekommen. Die Anzeigenwelt, die B2B-Welt, die Töpfe, auf die wir zugreifen, sind tatsächlich bei Print größer. Klingt am Anfang komisch, wenn man sich anguckt, wo die Digitaltöpfe hinlaufen, nämlich zu Google und Facebook, weil man direkt targeten kann. Dann konkurriert man sehr schnell gegen sehr große, gegen die wir auch nicht bestehen könnten, was die Reichweiten angeht. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, gehen wir auf Print. Wir sind auch immer noch, leider werden wir immer noch als Special Interest Heft beschrieben, auch wenn ich finde, dass in Zeiten der Gleichberechtigung.
Aber es ist doch gut, dass man zu irgendeiner Kategorie gehört. Das Schlimmste wäre, wenn man zu keiner Kategorie gehören würde, dann würde nämlich niemand Anzeigen schalten, oder? So gehört man wenigstens zu irgendwas.
Ja, und das ist schon was, wo wir ganz doll profitieren von starken Partnerschaften. B2B hat uns durch die letzten Jahre ganz doll getragen und wir konnten jetzt immer mehr durch B2C, also die Abonnentinnen und Abonnenten, eigentlich reinwachsen da rein, uns unabhängig vom B2B-Markt zu machen. Da sind wir noch nicht ganz, aber da wachsen wir rein.
Das Unternehmen ist jetzt wie alt? 2021 warst du bei uns im High-Podcast, gerade nochmal nachgeschaut, 2021. Genau. Mein Gott, das ist schon 4 Jahre her fast, oder?
Ja, ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht oder so. Wir sind alle so ein bisschen wie Geblitzdings durch Corona.
Geblitzdings, was war das nochmal?
Men in Black.
Men in Black, genau. Men in Black, Geblitzdings. Ja, genau, wir haben es alle ein bisschen vergessen. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, aber die Firma steht, oder?
Ja, wir haben 2023 sogar ein bisschen Gewinn gemacht. Die anderen Jahre sind wir plus minus null rausgegangen. Die Finanzierungsrunde aus 22 mussten wir noch nicht anfassen. Deswegen, ich klopfe auf meinen Kopf, ich klopfe auf Holz. Dass es so weitergeht, bisher gut.
Und man will ja eigentlich gar keine Finanzierungsrunde machen, nicht? Dieser Hype, eine Finanzierungsrunde machen zu wollen, das setzt einem ja nochmal ganz neuen quasi Sachzwängen aus.
Ja, das ist bei uns ganz klein. Das ist ja bei uns ganz klein. Wir haben insgesamt 750.000 Euro eingesammelt. Also von daher.
Und du streckst aber das Geld so lange, wie es geht, oder?
Ja, ich glaube, Notnagel zu haben in Zeiten, die so unberechenbar sind wie gerade, ist sehr schlau.
Das kann ich dir jetzt nicht ersparen, die nächste Frage. Was war dein größter Fehler bisher als
Gründerin? Ich habe einige Fehler gemacht. Ich habe ein ganzes Heft produziert, was überhaupt nicht gekauft wurde, tatsächlich, wo wir völlig am Markt vorbei entwickelt haben. Passiert uns sehr selten.
Echt? Ja, aber was war das Thema?
Der Strive Campus. Ganz viele, gerade B2B, also Anzeigenkundinnen und Kunden, haben sich gewünscht, ein Heft für eine eher jüngere Zielgruppe, also die karriereorientierte Frau, die gerade aus dem Studium kommt und sich für den Beruf interessiert. Und der Markt hat sich in der Zeit, in der wir geplant haben, komplett verändert und die Anzeigenkundinnen und Kunden wollten dann wieder Senior-Experten eher. Und und der tatsächlich.
Zeig mal wieder, man sollte nie die Leute fragen, was sie wollen, oder?
Ja, oder zumindest sehr aktuell dabei sein.
Sehr aktuell dabei sein, ja.
Ja, also deswegen, da haben wir ein ganzes Heft dran vorbei entwickelt. Den ein oder anderen richtigen Fehlhire gemacht, wo ich zu schnell geheiert habe. Das ist einfach, ich bin, glaube ich, eine der besten Rekruterinnen oder Personalberaterinnen des Landes gewesen, aber für mich selber rekruten ist immer noch sowas, da ist man selber emotionalisiert. Ich mache die gleichen Fehler, die meine Kundinnen und Kunden alle gemacht haben. Das ist Schuster, Leiste und so, wir kennen die Sprüche alle, aber das war auch immer mal wieder der ein oder andere Fehler.
Sag mal ganz
dabei.
Kurz, weil das wirklich interessant ist, worin besteht der Fehler, falsch zu heiern? Du bist ja nun wirklich Profi, du hast ja vorher wirklich Personalberatung gemacht, darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Und jetzt in eigener Sache, worin besteht der Fehler? Weil du befangen bist oder weil du deine Hoffnungen projizierst in die Kandidatin oder was?
Ja, man will das Problem schnell vom Tisch haben. Also jede Person, die zu uns kommt, nimmt einer Person aus meinem Unternehmen was vom Tisch und damit können wir schneller uns eigentlich weiterentwickeln und skalieren. Und in dem Moment, wo ich sage, ja, ich will, dass das funktioniert, das ist eigentlich der Fehler dahinter und dieses ewige Slow Hire, Fast Fire. Mit dem Slow Hire, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit rein investieren und mehrere Augen drüber gucken lassen und so. Da haben wir unseren Recruiting-Prozess deutlich umgestellt.
Ganz interessant. Also ich stelle das auch immer bei mir fest, man projiziert seine eigenen Wünsche und Hoffnungen in diese Person rein und will eigentlich nur das hören, was das bestätigt, weil man möchte ja sozusagen den Hire schnell hinter sich kriegen und achtet nicht auf die Warnsignale, oder?
Ja, ganz genau. Und eigentlich sagt das Bauchgefühl einem alles. Man sieht im Bewerbungsprozess alles, was man sehen muss. Jede E-Mail, die nicht beantwortet wird, wo jemand da schon nicht zuverlässig ist, das wird nicht besser, wenn die Person bei einem arbeitet. Und da manchmal habe ich dann doch mal ein Auge zugedrückt, links oder rechts, und das hat sich fast immer hinten raus nicht rentiert.
Das gute alte Vorurteil, das klingt jetzt doof, aber manchmal ist der Mensch ist evolutionär hervorgegangen als ein Tier, das sich ganz schnell Meinung über andere Tiere bilden muss, ne? Das ist nämlich lebensrettend. Mhm. Und tatsächlich ist der erste Eindruck oft gar nicht so falsch, oder? Hast du das auch gemerkt?
Ja, ich finde ja, Vorurteil und erster Eindruck sind zwei unterschiedliche Dinge. Einen ersten Eindruck kannst du relativ schnell dir bilden zwar. Ein Vorurteil ist ja eher, wenn man sich das bildet, ohne dass jemand was dazu gesagt hat. Also deswegen würde ich sagen, Vorurteil ist es wahrscheinlich nicht, aber ja, ein viel zu schneller erster Eindruck. Hm.
Wo hast du denn richtig gepunktet als Gründerin? Wo hast du gesagt, oh wow, Katharina, dafür hänge ich mir jetzt selber den Lorbeerkranz um. Was hast du toll richtig gemacht?
Also ich würde sagen, unsere Finanzplanung, jedes Jahr sage ich zu meinen Investoren, dieses Jahr werde ich die Finanzierungsrunde aber tatsächlich mal anpacken. Also da liegen jetzt noch 300.000, die wir 2022 eingesammelt haben, um noch ein bisschen mehr zu wachsen. Und weil gerade letztes Jahr war wirklich kein einfaches Jahr, weder für mich privat noch fürs Unternehmen. Und da dachte ich dann endlich in Anführungszeichen, da müsste ich mal ran. Jedes Jahr geht es wieder irgendwie gut für uns aus. Also deswegen, Finanzplanung ist etwas, wo wir auf kleinem Level wahnsinnig gut sind. Und wir wachsen immer noch, was die Umsätze angeht. Das ist, weil wir immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen, weil wir sehr customer-centric, wie gesagt, mit einem Produkt ist es uns echt mal voll misslungen. Aber ansonsten sind wir sehr customer-centric unterwegs. Da sind wir schon sehr, sehr gut, unsere Community mit Produkten sehr gut abgeholt.
Kannst du sagen, wie, machst du mich jetzt natürlich jetzt neugierig, wir sind ja unter uns, wie groß ist die Firma jetzt? Umsatz, Leute und so.
Wir reden ja ganz offen darüber, weil ich das immer ganz toll finde, dass man, also wir sind jetzt 2024 werden wir mit knapp 1,5 Millionen rausgehen. Wir waren vorher bei 1,2 Millionen
Umsatz.
Genau. Wir werden 2025 wahrscheinlich eher 2 Millionen machen, also da nochmal einen ordentlichen Wachstumsstep auch hinlegen. Von daher ja, also angefangen haben wir mal 2021, haben wir glaube ich 500.000 Umsatz gemacht und so ist es, hat sich das echt ganz gut entwickelt.
Du bist sehr aktiv bei LinkedIn, Strive hat 43.000 Followerinnen und Follower, die selber hast 34.000 Followerinnen und Follower. Welche Rolle spielen denn soziale Netzwerke für euch? Ist das ein richtiger Business Driver?
Ja, unser größter Hebel tatsächlich. Also Newsletter und die Social Media Kanäle sind unsere größten Abverkaufskanäle. LinkedIn und der Newsletter wechseln sich immer ab in dem erfolgreichsten Kanal, über die wir tatsächlich Abos verkaufen. Komplett. Wir haben überhaupt kein Marketingbudget. Also 1.000 Euro, glaube ich, geben wir ab und zu mal um eine Ad, um etwas Funktionierendes mal ein bisschen zu hebeln. Das ist, glaube ich, kein großes Budget. Das machen wir alles tatsächlich über nativen Content, über organischen Content und da habe ich einfach Glück, dass ich hier ein tolles Team sitzen habe, die immer wieder tolle Ideen haben, wie wir unsere Community mit unseren Themen ansprechen.
Und jetzt muss ich schon wieder einmal ganz kurz ablenken. Ich weiß, das gehört eigentlich nicht zum stringenten Führen eines Gesprächs, aber trotzdem interessant, weil viele werden uns dazuhören, weil viele fragen sich, Mann, soll ich jetzt LinkedIn machen oder soll ich jetzt Newsletter machen? LinkedIn hat eine per se riesige, fast unendliche Reichweite. Ich muss sie nur mit dem richtigen Content ansprechen. Dafür weiß ich so gut wie nichts über diejenigen, die mich liest. Klar, so ein paar Stats bekomme ich, aber nicht viele. Es bleibt so im Wagen. Spricht für Newsletter, aber Newsletter hat den Nachteil, es baut absolute Ewigkeiten, eine eigene Followerschaft aufzubauen, wenn man so Mailchimp am Start hat, bis sich die Community von alleine vermehrt. Aber dafür kriegt man tolle Stats. Man kann von jedem einzelnen Leser, jeder Leserin genau wissen, was lesen die, wo klicken die drauf, was sind die Follow-Through-Klicks und so weiter. Was würdest du sagen? Die Summe macht's? Die Kombi macht's? Oder wie gehst du mit den beiden Medien um?
Ja, auch Insta würde ich damit reinnehmen. Zum Beispiel, wir haben uns am Anfang gegen Facebook, gegen TikTok und so weiter entschieden, weil wir gesagt haben, wo finden wir unsere Community? Und das ist eher, also sehr, ich bin Fan davon, sehr kanalspezifisch zu denken, aber nicht entweder oder. Also Newsletter, die Newsletter sind bei uns anders als LinkedIn, die LinkedIn-Formate sind anders als bei Insta und so weiter, weil bei Insta die Community ein bisschen jünger ist und so weiter. Also deswegen auf gar keinen Fall entweder oder, sondern mit LinkedIn kann man, genau wie du sagst, schneller Reichweite aufbauen, aber in den Newsletter Zeit und auch Muße zu investieren, um da nachhaltig eine gute Followerschaft aufzubauen, das macht total Sinn. Mhm.
Den LinkedIn Post dann in einen Verkauf zu verwandeln, funktioniert wie? Ist dann Link drin, kauf hier und dann kommen die auf eine Landingpage und da ist dann ein Payment-Link drin oder wie macht ihr das?
Wir verlinken tatsächlich komplett direkt zum Shop, also meistens direkt auf das Abo-Produkt, also indem wir entweder, also jeder Post hat bei uns einen CTA, also einen Call to Action, das ist entweder, und das ist mittlerweile unser größtes Problem, dass wir sehr viele Produkte haben, das heißt, intern ist es immer ein kleines Hauen und Stechen, wer den LinkedIn-Post, wer den Insta-Post und so weiter bekommt, weil das die Reichweite wieder aufs Produkt zieht. Also ob wir die Award-Tickets vermarkten oder unser Abo oder die Einzelausgabe oder ein Event-Ticket sonstiger Art oder. Das ist eigentlich eher das Spannende und das verlinkt immer direkt zu dem Produkt, was gekauft werden soll. Mhm.
Sag mal, die Conversion-Rate, die man so erreichen kann, du hast 1.000 E-Mail-Leser,
Im Newsletter meinst du?
Ja.
Im Newsletter haben wir so eine Conversion-Rate von 8-9% ungefähr. Das ist schon ganz gut.
Auf die Produktseite oder auf den tatsächlichen Kauf?
Nee, die tatsächlich kaufen. Also Conversion Rate ist für mich nur ein Kauf. Tatsächlich ist nicht der Klick.
Ah ja, das heißt, du schickst eine E-Mail mit an 1000 Leute raus und dann 80 bestellen Abo?
Naja, auch nicht immer. Ja, also nicht jeder Newsletter funktioniert. Ja. Aber wir haben Conversion, wir haben teilweise 1% Conversion Rate, wenn das Produkt nicht funktioniert. Mhm. Und wir haben mal 8 oder 9, wenn es funktioniert. Das ist auch viel. Mhm. Naja, gut, auch bei Gewinnspielen oder so, fairerweise, das verfälscht es natürlich ein bisschen. Aber der reine Klick ist halt etwas, worauf wir überhaupt nicht optimieren, weil wir nicht keine Digitalstrategie haben, die eine digitale Reichweitenstrategie auf der Website ist. Und dementsprechend brauchen wir brauchen wir nicht so viele auf die Website ziehen und messen dadurch nur Käufe und nicht die Klicks.
Nach wie vor sind es nur 18,8% Frauen, die in Deutschland Unternehmen gründen. Die Zahl ist nicht wirklich nennenswert gestiegen. Ich erinnere mich, als wir vor so langer Zeit das letzte Mal drüber geredet haben, war sie ungefähr in gleicher Größenordnung. Ist nicht viel passiert, trotz eurer segensreichen Arbeit. Was würdest du denn eigentlich Gründerinnen und natürlich auch Gründern raten? Ja, was sollte man tun? Warum gründen so wenig Frauen und wie könnten mehr Frauen den Mut und die Finanzierung finden, genau das zu tun?
Also ich glaube, das ist etwas, was man auch extern schwer beeinflussen kann. Also egal, wie toll wir als Magazin werden, wir sind ja nun auch kein Magazin, was sich explizit an Gründerinnen richtet, sondern unsere Durchschnittsleserin ist tatsächlich eher angestellt im Konzern, die sich weiterentwickeln wollen in ihrer Karriere. Ich glaube immer noch, dass viele Frauen natürlich, oder ich erlebe das zumindest in meinem privaten Netzwerk, dass viele Frauen an der Finanzierung scheitern, weil Frauen häufig andere Geschäftsmodelle mitbringen. Auch bei mir ist es so, hätte ich nicht vorher schon mit D-Level so einen guten Job gemacht und hätte Tarek Müller und Co. meine Investoren vorher gekannt. Die haben alle als Wette auf meinen Kopf gesetzt und haben gesagt, die wird da schon was draus
machen. Die haben
nicht
auf dein Geschäftsmodell investiert und auf deinen Businessplan, die haben auf dich investiert.
Die haben eine Kombination wahrscheinlich.
D-Level war deine Personalberatung, muss man dazu sagen.
Ja.
Und die haben in dich investiert, so nach dem nächsten Projekt von Katharina möchte ich unbedingt dabei sein.
Ja, oder die haben gesagt, das ist ein gutes Thema, das ist ein gutes Timing und der richtige Kopf dafür. So, und die Kombination, glaube ich, macht es so. Und hätte ich nicht schon vorher mal bewiesen, dass ich ein Unternehmen erfolgreich aufbauen und leiten kann und so ein riesiges Netzwerk, hätten sie es vielleicht nicht gemacht. Und das ist das, was immer noch der Zugang zu Kapital ist, immer noch sehr viel Buddy-Business und auch unter Frauen, by the way. Ja, da sind Frauen überhaupt nicht besser als Männer. Bei mir haben auch, bis auf Donata Hopfen, die ja bei uns investiert hat, alle Frauen, die ich kenne von Lea und Verena, Verena Pauster, Lea Sophie Kramer und so weiter, alle abgelehnt, aus den unterschiedlichsten und auch verständlichsten Gründen. Aber es gibt eben noch sehr wenig Female Business Angel, die dann sich mit vielleicht anderen Geschäftsmodellen beschäftigen. Denn Frauen gründen immer noch häufig eher Geschäftsmodelle, die ein bisschen kleiner angelegt sind und auch kein echter VC-Case sind wir ja zum Beispiel auch nicht.
Sag mal ein typisches Beispiel. Also was ist zu klein und kein echter VC-Case?
Naja, also alles, was du nicht komplett skalieren kannst, was nicht internationalisierbar ist, da bist du schon bei jedem VC raus. Ja, also Strive ist nicht internationalisierbar, solange wir auf Deutsch herauskommen zum Beispiel als Zeitschrift.
Aber ihr könntet ja international rauskommen, ist ja eigentlich einfach.
Genau, aber gut, das ist auch was. Print ist auch nichts, wo du jetzt sofort an Skalierfähigkeit denkst. Ne, so. Also alles Special Interest, alles in Richtung Plattform, in Richtung Content ist nicht unbedingt immer skalierbar. Also klar, auch da gibt es ganz viele Modelle, aber es sind häufig auch Modelle, die eben ein sehr nachhaltiges und profitables Wachstum angelegt sind, die aber nicht schnell und groß wachsen. Und das ist eben das, die Fonds haben nun mal dahinter, das wissen die, die sich damit beschäftigen, müssen in den nächsten 7 bis 10 Jahre ihre Kohle wieder einfahren. Das heißt, wenn jemand, guck mal, Strive läuft jetzt, du sagst schon 4 Jahre oder erst 4 Jahre, schon 4 Jahre, wie auch immer man das sehen will, da würden wir jetzt schon in den Druck kommen, dass wir in 3 Jahren verkaufen müssten eigentlich, wenn wir VC finanziert werden. Meine Business Angels sind da Gott sei Dank entspannt.
Was würdest du jetzt jungen Frauen raten?
Also sich damit viel zu beschäftigen. Ich glaube immer noch, dass aus einer Souveränität heraus zu gründen gut ist, gerade aus einer finanziellen Souveränität. Das heißt, sich alle Gedanken einfach machen, währenddessen man noch im Job ist, wenn man dann als Angestellte irgendwo gerade noch arbeitet. Und dann irgendwann, wenn der Schuss sitzen muss, dann muss er sitzen. Ja, alles, also Vorbereitung ist das halbe Leben. Eine gute Strategie zu haben, wie sind die nächsten Punkte und nicht einfach reinlaufen. Klar, testen, super alles, ne? Build, Measure, Learn und so haben wir auch alles gelernt. Aber ich glaube, gerade zum Gründen ist dieses, was mache ich, wenn das schief geht und so. Wenn wir alle wüssten, wie schlimm es ist, manchmal zu gründen und wie schwer es manchmal ist, die Täler, die dabei sind, würden wir es wahrscheinlich alle nicht machen. Aber gute Vorbereitung, sich immer eine B- Option. Also ich bin Worst-Case-Planerin. Ich plane alles im Worst-Case und vielleicht geht auch
Hope
mein Finanzplan deswegen.
Plan for ja, genau. Worst. Genau. Und das, was du gerade sagst, erinnert mich so ein bisschen, ich gebe ja zu, manchmal gucke ich auch RTL 2 und gucke solche Auswanderer-Doku-Soaps, ja. Und die haben ja alle eins
gemeinsam. Jetzt bin ich schockiert, Christoph.
Nein, ich weiß und ich oute mich ja gerade auf die schrecklichste Weise, aber die haben ja alle eins gemeinsam. Die verkaufen Hab und Gut, packen alles in VW-Bus, fahren nach Mallorca, um dort einen deutschen Bratwurst-Imbiss-Stand aufzumachen. Und die scheitern durch die Bank, weil da gab es schon welche, die vorher die Idee hatten. Und vielleicht ist es auch keine kluge Idee, alles zu verkaufen, bevor man dort was Neues hat.
Ja.
Also Planung ist auch da die halbe Miete.
Ja, absolut.
Sind Frauen da besser? Schlechter, gleich schlecht wie Männer?
Ich glaube, da ehrlicherweise gibt es keine Unterschiede. Ich glaube ja eher an bestimmte Typen. Ja, also mir wurde immer eher unterstellt, dass, weil ich halt aus einer männlich sozialisierten Umgebung in der Arbeitswelt, sage ich mal, komme, dass ich eher männlich ticke. Ja, also ich glaube halt gar nicht mehr an männlich-weiblich, sondern ich glaube eher an bestimmte Attribute, die es gibt und die halt eher Männern oder Frauen zugeschrieben werden. Deswegen glaube ich, beim Thema Planung, also Strategie, können Frauen genauso gut oder schlecht wie Männer.
Mhm. Du hattest gerade ein Netzwerk angesprochen. Buddy Business ist besonders die Finanzierung. Wie baut man denn, wenn man jetzt anfängt, dieses Netzwerk auf? Was macht man? Wo geht man hin? Montagmorgen, nächster Montag. Wo gehe ich hin, um Netzwerk aufzubauen?
Ja, du wirst lachen. Wir launchen jetzt endlich ein Netzwerk. Wir werden das übernächste Woche.
Also das war jetzt keine gestagte Frage.
Ja,
ich habe das wirklich ganz unschuldig gefragt.
Kann ich bestätigen. Aber ich wäre jetzt nicht gut in meinem Job, wenn ich den Spot nicht nutze. Genau das, weil ich habe mein Netzwerk so aufgebaut, dass ich immer mir überlegt hatte. Ich habe wirklich früher ein kleines schwarzes Büchlein gehabt, wo ich drin stehen hatte Namen, denen ich Gefallen getan habe und die mir Gefallen getan haben. Weil ich mich da getraut habe, wieder anzurufen, wenn ich denen mal einen Gefallen getan habe. Hey, pass auf, könntest du nicht auch mal was für mich tun? Also diese tote Plattform Xing kennen vielleicht noch ein paar. Da gibt's ja die schöne Funktion Kontakte meiner Kontakte. Die fand ich früher immer super, weil wen kenne ich, der wen kennt. Und genau das werden wir jetzt als Netzwerk gründen, so eine Art Concierge-Service für Business-Needs, nennen wir das so ein bisschen. Wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hingehen kann, um einen bestimmten Kontakt irgendwo hinzubekommen für einen Investorin, einen Investor, für einen Job, für eine Aufsichtsrätin, Speaker, lalala. Ich jeden Tag rufen mich noch Leute an und sagen, kannst du mal und so weiter. Und das fange ich jetzt langsam wieder an zu monetarisieren, ohne wieder Headhunting zu machen.
Mhm. Statt einfach nur Gefallen zu tun ins Leere hinein. Übrigens, genau. Als ich bei der Financial Times war, da habe ich mal einen Artikel geschrieben über das Mario Puzo Patenprinzip. Weiß nicht, wer sich noch an den Film, das großartige Buch erinnert. Ja, der Pate, großartiges Buch, ist eigentlich eine Allegorie auf, wie man mit Menschen zusammenarbeitet. Der Pate hat immer ein Prinzip befolgt, nämlich immer erst Gefallen zu leisten, bevor man Gefallen einfordert. Man kann Gefallen nur einfordern, wenn man sie vorher geleistet hat. Das heißt, der normale Menschenverstand sagt sorg erstmal dafür, dass du kannst keinen Leuten Gefallen tust, sondern retourniere vielleicht mal einen Gefallen. Aber der Pate macht es komplett anders. Der tut immer erst die Gefallen, um sie hinterher einfordern zu können. Also das Konto der Gefallen, die ich bei anderen getan habe, ist gleichzeitig ein Konto von Gefallen, die ich einfordern kann. Und das erzeugt Macht und Möglichkeit. Würdest du, zu welchem Typ gehörst du? Machst du auch Gefallen erst?
Ich bin Typ Karma-Bank, nenne ich das. Ich kann einzahlen und wieder abheben. Meistens nicht von der gleichen Person. Manchmal passiert es, dass ich jemandem Gefallen tue und irgendwo von einer anderen Ecke kommt irgendwann wieder was zurück. Ich bin aber auch Typ, ich bitte proaktiv um Hilfe. Also Christoph, ich glaube, ich habe dir noch nie einen großen Gefallen getan. Trotzdem würde ich mich trauen, dich anzurufen, wenn ich...
Du bist im Podcast zweimal, das ist der größte Gefallen, den du tun kannst.
Könnte man ja auch andersrum sehen. Deswegen, da würde ich mich trauen. Also ich glaube, wenn eine Beziehung vorher besteht, dann kann man auch mal um einen Gefallen bitten, wenn man auch das Gefühl vermittelt, hey, ich weiß, du tust mir gerade einen Gefallen und glaub mir, das vergesse ich nicht.
Was muss man überhaupt tun, um diese Beziehung dann zu vernachhaltigen, wenn man das so sagen kann? Also da eine dauerhafte Beziehung draus zu tun, eine Vertrauensbeziehung. Immer ehrlich sein, immer responsive sein. Was sind die wichtigsten Punkte?
Ach, auch ein bisschen pflegen. Also nur weil es digital heutzutage fast alles läuft, kann man ja trotzdem mal, weiß ich nicht, und wenn es die WhatsApp zum Geburtstag ist oder einfach mal der Like, den man gibt, ne, die Reichweite, die man gibt oder so, ein netter Kommentar bei LinkedIn oder so. Also sich regelmäßig, das war ja mein Job immer als Headhunterin, wenn du da nicht im Hinterkopf desjenigen warst, der gerade einen Job zu vergeben hat, dann bist du nicht vorgekommen. Dann ist eben Egon Zehnder oder wer auch immer, die ganzen Firmen, die halt eine riesen Brand haben, sind dann reingekommen. Und deswegen bin ich ganz gut da drin, im Hinterkopf von den Leuten zu bleiben. Das kann ich immer sehr empfehlen. Irgendwas zu tun, womit man im Hinterkopf bleibt.
Siehst du, das ist gelungen, auch bei uns. Bist zweite Mal dabei. Du warst offenbar in unserem Hinterkopf fest eingenistet. Ne? Katharina, unsere Zeit nähert sich dem Ende, aber wir müssen jetzt noch über Politik sprechen. Das muss einfach sein, ja? Weil du bist ja auch ein politisch sehr engagierter Mensch.
Mittlerweile kein Parteimitglied
Deutschland.
Mehr, by the way. Aber ich war ja sogar.
Wo warst du nochmal?
In der CDU war ich. Ich saß für die CDU in Hamburg in der
Du bist ausgetreten.
Ich bin 2021 wegen Friedrich Merz ausgetreten, ja.
Als er wegen Friedrich Merz?
Ja, weil er das Gendern, ich finde, ich habe ihn selber mal interviewen dürfen. Wenn man den im One-on-One erlebt, dann versteht man, warum man den wählen kann. Wenn ich mir so einige Aussagen, die er öffentlich auf Bühnen trifft, man würde Frauen keinen Gefallen tun, in Ministerposition zu heben, lalala und so weiter anhört, dann finde ich den relativ unwählbar.
Du bist voller Wut,
ja, in Hamburg waren auch so ein paar Vorsitzende, die mir nicht so ganz gepasst haben. Und dann habe ich gesagt, als ich Strive gegründet habe, haben alle gesagt, bitte das Parteibuch abgeben, weil sonst kannst du das nicht machen. Ich habe immer gesagt, okay. Deswegen möchte ich das nicht, aber jetzt quasi neutral.
Und jetzt bereust du den Austritt aufs Tiefste?
Absolut gar nicht, nein. Es ist, man kann Politik ja auch sehr gut mitbekommen und auch mitgestalten ein bisschen, auch wenn man kein Parteimitglied ist. Vor allen Dingen nicht, wenn man passives Parteimitglied ist. Also das war ich dann ja irgendwann.
Aber wir müssen gar nicht über Parteipolitik notwendigerweise sprechen, sondern vor allen Dingen auch über Wirtschaftspolitik. Nun ist Deutschland seit Jahren schon ein Nullwachstumsland, während gleichzeitig die Kosten steigen. Und jeder Unternehmer, du natürlich auch, merkt, was es bedeutet, wenn Kosten steigen. Aber jeder Haushalt merkt das, wenn Kosten steigen, aber die Umsätze mehr oder weniger gleich bleiben. Wir verlieren massiv an Wohlstand. Mittlerweile die kleine Schweiz, die an unseren südlichen Grenzen liegt, hat ein Bruttosozialprodukt pro Kopf gerechnet von ungefähr doppelt so viel, fast doppelt so viel wie Deutschland, bei ungefähr gleicher Verteilungsgerechtigkeit. Also das Argument, dass man immer in Richtung USA anbringen kann, dass die USA ungerechter verteilen als Deutschland, was ja auch stimmt, das kann man in Sachen Schweiz nicht anbringen. Was sagst du denn als aufgeweckte Bürgerin und Beobachterin und vor allen Dingen auch als Unternehmerin zur Wirtschaftspolitik? Wie kommen wir aus diesem Nullwachstum raus? Wie können wir uns der Dynamik anderer Weltregionen, USA oder China, erwehren?
Auf jeden Fall nicht, indem wir weiterhin über, und das ist ja der Punkt, glaube ich, warum es ein Trump in den USA unter anderem geschafft hat, warum eine AfD leider hier so hohe Werte hat, weil eben ganz viel wieder darüber gesprochen wird, dass wir Arbeitszeitmodelle mit 4-Tage-Woche und diese ganze Wokeness, wie es ja so schön genannt wird, und damit meine ich nicht Diversity-Programme, ja, sondern in den Arbeitszeitmodellen, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass wir mit der 4-Tage-Woche und Co. halt mehr Leistungen erbringen werden. Ich finde den Vorschlag von Herrn Bäte, jetzt jeden sofort den ersten Tag in der Krankmeldung irgendwie, das muss die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer übernehmen, finde ich auch nicht ganz richtig, aber ich glaube, da wieder zu einem gesunderen Maße.
So. Das war früher so. Der erste Tag ging immer auf, das wurde dann erst im Zuge einer Sozialreform vor gar nicht so allzu langer Zeit abgeschafft.
Genau.
Findest du, es mangelt am Leistungswillen?
In Teilen schon. Ich bin da aber ehrlicherweise auch schnell bei Ärztinnen und Ärzten. Ich finde, da dürfte auch gerne mal ein bisschen mehr hingeguckt werden, wen man da alles krank schreibt und für was. Ich finde, wenn man sich anguckt, wer alles mental für nicht gesund und arbeitsfähig erklärt wird für Wochen über Wochen, und ich rede jetzt nicht von wirklich Burnout-Fällen, von Überlastungsfällen oder so, sondern die dann, weiß ich nicht, gekündigt haben oder so, habe ich auch alles schon erlebt, die sich dann für die 6 Wochen, die sich krank melden können, krank melden. Ich glaube, wir müssen wieder dahin, dass wir dass Leistung wieder Spaß macht, dass Leistung auch honoriert wird und dass wir dazu motivieren, eben wirklich wieder irgendwie, weiß ich nicht, mitzuziehen, den Anteil zu leisten. Wir haben alle irgendwie immer über Impact gesprochen bei der Arbeit, also das wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Was ist eigentlich der Impact meiner persönlichen Arbeit bei meinem Arbeitgeber, bei meiner Arbeitgeberin?
Und das sind aber nicht nur persönliche, das sind sie auch, aber es sind gesellschaftspolitische und systemische Fragen. Wenn derjenige, der die Krankschreibung ausstellt, 0,0 der Kosten davon zu tragen hat, sondern im Gegenteil fast noch incentiviert ist, dem Patienten ein bisschen gefällig zu sein, damit der auch im nächsten Quartal kommt und man den Quartalschein bekommt, dann ist das wirtschaftliche Anreizsystem ja genau falsch gesetzt. Das heißt jetzt nicht, dass man jeden zum Amtsarzt schicken sollte, aber so wie es jetzt ist, kann doch dieser Teil des Systems nicht wirklich bleiben, oder?
Nein, und da sind ja wieder andere Mechanismen dahinter im Gesundheitsmarkt. Wir haben jetzt gerade die Januarausgabe, die gerade rauskommt, ist das ganze Thema Gesundheit, wo die wunderbare Herzchirurgin Dr. Dilek Gürsoy, erzählt, dass das im Gesundheitssystem fehlt der Respekt. Es wird viel zu wenig Zeit auf Menschen verwandt, und das ist ja, warum schreibt man lieber schnell krank, weil man auch keine Lust hat, sich lange damit zu beschäftigen, sondern man hat dann seine Nummer, die man abrechnen kann, und deswegen, also da, ich glaube, systemisch läuft in diesem Land so einiges tatsächlich falsch an Bürokratie und Co., ne? Also wir sollten vieles vereinfachen, aber nicht unbedingt die telefonische Krankmeldung. Ich glaube, das war ein ganz großer Fehler auch, dass man einfach nur per Anruf und so, haben wir ein paar Fehlentscheidungen getroffen in den letzten Jahren.
Das wäre ja alles noch leicht zu beheben, wenn denn ein gesellschaftlicher Konsens darüber bestünde, finde, dass man es beheben sollte, aber viele sagen ja, wir haben Probleme im Betriebssystem, um es mal technisch auszudrücken. Das ist unser Mindset, ist irgendwie nicht mehr auf Leistung geeicht, weil die Leute in den letzten 20, 30 Jahren gehört haben, dass es sowas wie anstrengungsfreien Wohlstand gibt. Und wenn man das sozusagen einmassiert mühevoll in das kollektive Bewusstsein, dann kriegt man es auch so schnell nicht wieder weg. Deswegen sagen viele, deine Meinung würde mich interessieren, dass man das eben nicht mit ein paar Federstrichen beseitigen kann, weil die politische Mehrheit dafür fehlt, es mit ein paar Federstrichen beseitigen zu wollen. Würdest du so weit gehen? Haben wir ein Problem im Betriebssystem?
Ich glaube, Politik hat immer ein Problem, wenn sie sich nicht weiterentwickelt. Und ich finde die Innovation der Politik in den letzten Jahren eine ziemliche Katastrophe. Also mal die eigenen, die das zu hinterdenken oder zu hinterfragen, wie man selber als Parteien aufgestellt ist, wie man Politik macht und so weiter. Ich glaube aber, dass der Markt es gerade von alleine ein bisschen regeln wird. Die ganzen Jobs, die wegbrechen. Also wenn ich mir bei uns nur angucke, wie viele Leute sich vor einem Jahr beworben haben und wie viele sich heute bewerben. Und jetzt kann ich es leider nicht darauf zurückführen, dass wir irgendwie...
Mehr, weniger?
Viel mehr, viel mehr. Wir haben ungefähr das Zehnfache an Bewerbungen. Ja, Marketing und HR möchte ich gerade in Deutschland nicht machen. Ja, weil Marketing-Jobs, HR-Jobs, da habe ich jede Woche 15 Bewerbungen.
Tatsächlich?
Ja. Und das ist, und das ist nicht, weil wir jetzt, also ja, wir als Brand wachsen auch und so, ne? Aber das, ja, auch weil viele Purpose-getrieben sind, aber auch, und ich glaube einfach, das ist das, ich stelle keine Leute ein, die permanent unter 2 Jahren Arbeitserfahrung, also die so Jobhopper sind, ja, weil die haben nirgendwo einmal bewiesen, dass sie erfolgreich irgendwo sind. Deswegen, wenn die hier mal ein halbes Jahr, da mal ein Dreivierteljahr, da mal ein Jahr und so weiter, dann landen die bei mir relativ schnell auf der Absageliste. Wenn wir da konsequent bleiben, wenn nicht jetzt alle Agenturen, weil sie, und jetzt ist gemein, das machen nicht nur Agenturen, ja, aber weil die keine Leute mehr finden, sagen, klar, du kannst auf 4 Wochen von Bali und das ist gar kein Problem und wir tracken dich nicht richtig und Hauptsache überhaupt, da sitzt jemand drauf auf dem Kunden so ungefähr. Ich glaube, da müssen wir uns Unternehmen und Unternehmerinnen auch selber ein bisschen an die Nase packen, was wir da, was für ein Monster wir erschaffen haben in manchen Punkten. Und man muss nicht jeden Trend mitgehen. Und wir bei uns ist es so, bei uns gibt's 4 Tage Office. Ja, es gibt einen Tag Homeoffice freitags, aber nicht Work from Anywhere und so weiter. Und wir finden auch ganz tolle Leute, aber die Leute, die dann vielleicht noch ein bisschen mehr Lust haben, wirklich mit uns auch voranzugehen.
Wie reagierst du denn, wenn so die, du fragst in einem Bewerbungsgespräch, hast du noch Fragen? Und als erste Frage kommt, wie sieht's mit dem Deutschlandticket aus? Als zweite Frage kommt, wie ist mit bezahlten Überstunden? Als dritte Frage kommt, wie ist Work-Life-Balance? Vierte Frage kommt, ich hätte dann gerne bezahlte Elternzeit zum Maximum ausgelastet. Wie reagierst du darauf?
Elternzeit würde ich, glaube ich, anders reagieren, aber die ganzen Punkte, die du vorher genannt hast, da würde ich sagen, ist dir bewusst, dass du dich bei einem Startup beworben hast? Denn eigentlich musst du dir vorstellen, bei uns ist immer so ein bisschen, ich glaube, eine Textbildschere nennt man das ja im Journalismus, zwischen dem, was nach draußen, man denkt, oh, ein Purpose-Startup, das ist für Frauen, aber wir schmeißen hier nicht mit Wattepuscheln um uns. Ich sage immer, wir sind McKinsey nur mit ordentlichen Arbeitszeiten. Und versuche das sehr ehrlich und offen zu transportieren und zu sagen, ich glaube, dann hast du dich beim falschen Unternehmen, weil wir müssen doppelt und dreifach hart arbeiten, damit wir einen Markt von hinten aufrollen können. Ja, und das geht halt nicht darüber, dass man über eine über Teilzeit müssen, aber also in Teilzeit arbeiten bei uns auch nur Menschen, die einen besonderen Grund dafür haben, nicht weil sie sagen, ich hätte so gerne 4 Tage Woche, sondern weil sie ein Kind haben, weil sie pflegen, weil sie was auch immer, ne, karitativ unterwegs sind. Und das, wenn da jemand sagt, das ist für ihn oder für sie nicht das gewählte Arbeitsmodell, ist das total in Ordnung, macht sie oder ihn nicht zum schlechteren Menschen, aber uns auf jeden Fall nicht zum richtigen Arbeitgeber.
Aber wenn ich dem Effet deiner Stimme lausche und das Funkeln, was unsere Hörer jetzt nicht sehen, oder Hörerinnen in deinen Augen sehe, dann denke ich, du arbeitest wirklich gern, oder?
Total.
Das ist nicht nur Ausbeutung und Selbstausbeutung, sondern es ist Erfüllung für dich.
Ja, total. Letztes Jahr waren ein paar Phasen dabei, da war das auch ein bisschen Raubbau am Körper. Das ist, das war so, aber das, ich glaube, andere wären in der Zeit in einen Burnout geschlittert oder so. Ich habe halt weitergemacht und das ist auf jeden Fall war das an der Grenze. Aber ich glaube halt ganz stark daran, dass Dinge, die man mit Freude macht, die man mit Enthusiasmus macht, die man aus voller Liebe heraus macht. Ich mache es nicht wegen des Geldes, da hätte ich Personalberaterin bleiben müssen. Da habe ich das fast 5-fache verdient von dem, was ich heute verdiene. Wenn man etwas wirklich gerne und vom Herzen her gerne macht, dann gehst du eben auch die extra Meile.
Aber schon das Wort, Katharina, Work-Life-Balance beinhaltet ja, dass Work nicht zum Life gehört.
Ja, wir sagen auch immer eher Work-Life-Integration. Wir müssen gucken, wie wir unser Arbeitsleben irgendwie in das Private integriert bekommen, gegebenenfalls und andersrum. Und das Allerwichtigste finde ich immer, Gas geben, ja, aber Beschleunigung und Entschleunigung müssen dabei sein. Also Pausen bitte auch mitplanen. Ja? Also man kann ganz viel Gas geben, aber auch die SpitzensportlerInnen planen Pausen in den Trainingsplan ein.
Katharina, wir sind fast am Ende. Allerletzte abschließende Frage. Katharina Wolf überlegt sich's anders, tritt doch wieder nicht wegen, sondern trotz Friedrich Merz in die CDU ein und ist in 10 Jahren Bundeskanzlerin. Was ist dein 100-Tage-Programm? Was sind die ersten Sachen, die du machst?
Ich glaube nicht, dass ich Bundeskanzlerin werden wollen würde, ehrlicherweise, aber wenn du mich...
Völlig egal, das ist ein Gedankenexperiment, ja, genau. Das machst du ja auch.
Ich glaube, dass ich, in was wir Geld investieren, ich finde, es wird viel zu wenig Geld in die Dinge investiert, die für uns am wichtigsten sind, nämlich Angehörige, die, ich hatte selber einen Pflegefall in der Familie, um den ich mich gekümmert habe. Das sind ganz schlecht bezahlte Jobs in diesem Land, die würde ich sofort subventionieren oder irgendwie versuchen zu schaffen, dass die besser bezahlt sind, und genauso bei den Kindern, also alles rund um Kinderbetreuung, das ganze Thema Bildung, da würde ich auf jeden Fall mehr Geld investieren. Also deutlich gucken, wo investiert man tatsächlich. Ich würde hoffen, dass man den Bundestag, also dass man das ganze Politsystem ein bisschen verändern kann. Ich würde auf jeden Fall schon von vornherein sagen, es ist total okay, wenn ich nur für eine Amtszeit da bin. Ich werde jetzt die Dinge umsetzen, die ich für richtig halte, und danach dürfte mich gerne abwählen. Das fehlt mir in der Politik.
Politikerin, das ist ein guter Plan, ja. Die freiwillige Einamtszeitler.
Genau, und völlig, ne, also die haben mich...
Gute Idee.
Ja, weil das am Ende wollen sie alle wiedergewählt werden und erzählen uns gerade einen unfassbaren Quatsch, weil fast nichts von dem, was gerade kommuniziert wird, ist finanzierbar. Sondern das sind alles Versprechen, um gewählt zu werden und so weiter. Und ich würde dann liebend gerne, glaube ich, sagen, liebend gerne nur eine Amtszeit. Und dafür aber volle Transparenz.
Und dafür den Leuten reinen Wein einschenken und sagen, was wirklich notwendig ist.
Ja, ich finde, kommunikativ macht Robert Habeck das sehr gut. Auch da, wirtschaftspolitisch ist der für mich nicht wählbar, aber also an Tiefe und Substanz. Aber kommunikativ hat er schon sehr vieles sehr richtig und gut gemacht, nämlich viel mitzunehmen, viel, was davon war es und nicht, werden wir vielleicht alles nie erfahren, aber gut und transparenter mitzunehmen als viele andere. Das klang nicht wie ganz so viel Hülsen. Also eine viel transparentere und bessere Kommunikation, damit man verstehen, damit auch jeder Durchschnittsmensch verstehen kann, warum gerade Entscheidungen so getroffen werden. Also vielleicht in der Politik ein bisschen mehr agieren, wie Unternehmerinnen und Unternehmer das auch tun müssen.
Wir neigen aber insgesamt so als Wählerschaft dazu, nach der B-Note abzustimmen. Ja? Also A-Note, B-Note. A-Note ist sozusagen die harte Leistung und B-Note ist die Haltungsnote. Und wenn ich so die politische Debatte richtig mitkriege, zurzeit neigen viele dazu, nach der B-Note, ach, der ist so sympathisch und am Küchentisch trifft man sich so gerne. Und gar nicht so sehr auf die harten A-Fakten zu schauen, was will der eigentlich für eine Politik verfolgen, bringt das Land voran, beseitigt es die Wachstumsschwäche.
Ja, da müsste man sich ja mal mit dem Parteiprogramm beschäftigen. Also eine Person, also es ist mittlerweile ist sehr amerikanisiert, wir entscheiden vielen nach Personenwahl, ne? Also zum Beispiel in Hamburg, sage ich auch ganz offen, wähle ich Grün aufgrund von Katharina Fegebank. Also die Hamburg-Wahl ist ja eine Woche nach der Bundestagswahl. Auf Bundesebene weiß ich echt noch nicht, weil ich finde die Personen, die Einzelpersonen, die da alle stehen, finde ich alle... Würde ich alle
das ist ein
als
B-Noten-Argument, Katharina.
Genau, und deswegen sage ich, vom Parteiprogramm
also doch, Friedrich Merz,
her,
bringst du das über dich...
Also allein um die AfD zu verhindern, ich hätte mir immer noch Hendrik Wüst gewünscht, das muss ich auch an der Stelle sagen, als Kanzlerkandidat, dann könnte ich mein Kreuz viel besser bei der CDU machen, wieder.
Ja, Wahnsinn. Unsere Zeit ist um, Katharina, was ich alles aus dir rausbekommen habe. Danke für deine Bereitschaft, hier dich ganz zu öffnen.
Wir haben gerne
die Umsatzzahlen deines Unternehmens, die Wachstumszahlen des Unternehmens, deinen Kontostand erfahren und dein Wahlverhalten.
Ich glaube, das ist der Trick, warum ich noch ein drittes Mal eingeladen werde. Ich rede so offen.
Ja, danke, Katharina Wolf war das. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des Hype Podcasts.
Ja, da sind wir wieder angelangt. Wir wünschen einen ganz wundervollen Tag, einen wunderbaren Start ins Wochenende und alles Gute bis zur kommenden Woche. Wann genau?
Dienstag um 5.55 Uhr. Bis dahin, tschüss.
Bis dahin.
Das war der Hype Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hi GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.